Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein Dreivierteljahr nach den Anschlägen von Oslo und Utøya hat in Norwegen der Prozess gegen den rechtsextremen Attentäter Breivik begonnen. Gleich zu Beginn räumte er ein, 77 Menschen getötet zu haben. Trotzdem erklärte er sich für nicht schuldig und berief sich auf Notwehr. Das Gericht in Oslo muss klären, ob Breivik schuldfähig ist oder in der Psychiatrie untergebracht wird.
In Handschellen geht es zurück in den Hochsicherheitstrakt für Anders Breivik am Ende des ersten Verhandlungstages. Penibel schildern die Staatsanwälte vorher jede einzelne der brutalen Taten, die Breivik am 22. Juli 2011 verübt hat. Zeichnen auch dessen blutige Spur nach auf der Ferieninsel Utøya. Allein dort hatte der Attentäter 69 Menschen umgebracht, als er ein Jugendlager der Sozialdemokratischen Partei Norwegens überfiel. Uns treiben aber keinerlei Gedanken an Rache oder Ähnliches um, so der Staatsanwalt. Wir wollen dieses Verfahren juristisch so gut wie möglich abwickeln. Gewiss ist aber, diese Tat ist sehr viel ernster als andere. Dennoch, Rache ist nicht unser Motiv. Mit einem provozierenden Gruß war Breivik am Morgen vor Gericht erschienen, räumte die Taten ein, erklärte sich aber gleichzeitig für unschuldig. In Notwehr habe er gehandelt, in seinem Kampf gegen die multikulturelle Gesellschaft Norwegens. Aus diesem Grund sei das Gericht in Oslo auch nicht zuständig für ihn. Mein Mandant meint, er befinde sich im Krieg, so Breiviks Anwalt. Deswegen müsse ein Kriegsgerichtshof über seine Taten urteilen. Für die Opfer beginnt heute eine neue Phase bei der Bewältigung der schrecklichen Ereignisse. Jetzt müsse sich die norwegische Gesellschaft bewähren, sagen sie. Wir müssen nun durch diesen Prozess durch und es muss gerecht sein, so der Vorsitzende der sozialdemokratischen Jugendorganisation. All die Werte, die Breivik angegriffen hat, unsere gesamte Demokratie, die müssen wir verteidigen. Morgen soll der Angeklagte erstmals befragt werden. Anders Breivik hat eine ausführliche Stellungnahme angekündigt. Ein geständiger Massenmörder, der sich vor Gericht inszeniert. Anders Breivik sucht eine neue Bühne, um seine krude Sicht auf die Welt noch einmal zu verbreiten. Viele hier in Norwegen wollen aber endlich abschließen mit den fürchterlichen Ereignissen vom vergangenen Juli.
Die Fernsehübertragung des Prozesses stößt auch in Deutschland auf Kritik. Der Deutsche Anwaltverein erklärte, Breiviks Auftritt sei ein gutes Argument dafür, dass Live-Übertragungen aus deutschen Gerichten verboten blieben. In Norwegen sind sie mit Einschränkungen erlaubt. Im aktuellen Prozess dürfen aber keine Aussagen von Breivik gesendet werden. Das entschied das Gericht mit Rücksicht auf die Überlebenden und die Angehörigen der Opfer. Weitere Informationen zum Prozess gegen Breivik und zum Umgang der Medien damit haben wir für Sie auf tagesschau.de zusammengestellt. Nachfolger von Weltbankpräsident Selig wird der Mediziner und Gesundheitspolitiker Jim Yong Kim. Damit wird dieser Posten erneut mit einem US-Amerikaner besetzt. Diesmal gab es aber Gegenkandidaten aus ärmeren Staaten. Bei der Abstimmung setzte sich Kim gegen die nigerianische Gesundheitsministerin Okonjo-Iweala durch.
Wir stellen vor, Jim Yong Kim, 52 Jahre alt, US-Bürger koreanischer Abstammung, Arzt und Anthropologe und der zukünftige Kopf der Weltbank. Hier noch als amtierender Präsident der Elite-Universität Dartmouth. Als Präsident Obama Kim Ende März als offiziellen US-Kandidaten vorstellte, war das eine Überraschung. Denn Kim kommt nicht aus der Finanzwelt, sondern hat sich einen Namen in der Entwicklungspolitik gemacht. Gerade darum, aber so Obama, ist er sein Kandidat. Es ist Zeit, dass ein Entwicklungsexperte die weltgrößte Entwicklungsbank leitet. Jim hat in Asien, Afrika und Südamerika gearbeitet, in Hauptstädten und kleinen Dörfern. Schon bei Kims Vorstellung war klar, dass Obamas Kandidat den Job bekommen würde. So wie die Europäer traditionell den Internationalen Währungsfonds erfolgreich für sich reklamieren. Die nigerianische Finanzministerin Ngozi Okonjo-Iweala, die Gegenkandidatin der Schwellenländer, hatte schon im Vorfeld alle Hoffnungen auf ihre Wahl als Weltbankpräsidentin gedämpft. Die Entscheidung in Washington falle nicht aufgrund von Eignung oder Qualifikation.
Dennoch, schon ihre Gegenkandidatur war ein wichtiges Signal, so die Nigerianerin. Immer nachdrücklicher fordern die aufstrebenden Schwellenländer, dass USA und Europäer dieses abgekartete Spiel endlich aufgeben. Und mit seiner Wahl des koreastämmigen Kim hat Präsident Obama zumindest symbolisch diesem wachsenden Druck Rechnung getragen.
Die geplante Neuregelung des Rederechts für Bundestagsabgeordnete ist zunächst ausgesetzt. Nach heftiger Kritik haben die Fraktionsführungen Beratungen angesetzt. Auf dem Tisch lag ein Vorschlag für Änderungen der Geschäftsordnung. Er wäre auf erhebliche Einschränkungen für Abgeordnete hinausgelaufen, deren Meinung von der Fraktionslinie abweicht. Mehrere Parlamentarier hatten daraufhin mit Verfassungsklagen gedroht.
Der Gegenwind aus der eigenen Fraktion blies am Wochenende heftig. Erst war auch die SPD-Spitze für eine Einschränkung des Rederechts, jetzt die 180-Grad-Wende.
Mit der SPD ist keine Einschränkung des Rederechts im Bundestag zu machen. Es hat hier ganz klar noch Diskussionsbedarf in der Fraktion.
Per Geschäftsordnungsbeschluss wollten Union, FDP und SPD das Rederecht von Bundestagsabgeordneten neu regeln. Grund war auch die Debatte um den Euro-Rettungsschirm im Herbst 2011. Bundestagspräsident Lammert gab damals den Rettungsschirmgegnern Klaus-Peter Wilsch aus der Union und Frank Schäffler aus der FDP Rederecht, das ihnen die eigene Fraktion verwehrt hatte. Nach den Protesten vom Wochenende suchen die Geschäftsführer von Union und FDP eine Lösung, die der Freiheit des Mandats, aber auch der Arbeitsfähigkeit des Parlaments gerecht wird.
Angesichts der Kritik haben wir uns entschieden, in einer großen Runde aller Fraktionen über eine angemessene Regelung zu sprechen und einen Konsens dazu zu suchen.
Sollte der Konsens nicht kommen, wäre auch der Gang nach Karlsruhe für CDU-Mann Wilsch eine Option. Wenn die Fraktionsspitzen das Rederecht ändern wollten, so Wilsch,
dann müsste man vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen, ob das mit dem Bild des Abgeordneten nach unserem Grundgesetz in Übereinstimmung steht.
Viele Parlamentarier befürchten, die Änderung des Rederechts wäre ein Maulkorb. Sie empfehlen den Fraktionsspitzen, genauer auf das Grundgesetz zu achten. Dort heißt es, Abgeordnete seien Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.
Im Koalitionsstreit über das Betreuungsgeld ist noch keine Entscheidung gefallen. Die CDU-Spitze sprach heute von Klärungsbedarf in den eigenen Reihen. Dass Eltern Geld dafür erhalten sollen, wenn sie ihre kleinen Kinder nicht in Kita oder Krippe geben, stößt auch bei CDU-Politikern auf Ablehnung. Die Schwesterpartei CSU beharrt dagegen auf einer Umsetzung ohne Abstriche.
Die Zwillinge Ruben und Emanuel, sie wurden erst mal zu Hause erzogen. Keine Kita, die Eltern haben sich fürs Betreuungsgeld entschieden. In Thüringen gibt es das bereits. Unentschieden beim Thema Betreuungsgeld ist man in der CDU. Ein geplanter Beschluss unter anderem zum Betreuungsgeld wurde im CDU-Vorstand sogar verschoben. Es gebe weiter Diskussionsbedarf, gibt der Generalsekretär zu.
Insofern geht diese Diskussion über das Detail, in den allermeisten Fällen aber über das Wie der Ausgestaltung einer derartigen Leistung und nicht über das Ob sicher weiter.
Doch auch über das Ob gibt es Diskussionen. Denn in der CDU haben 23 Bundestagsabgeordnete ihre Bedenken gegen das Betreuungsgeld geäußert.
Das Betreuungsgeld setzt für Familien die falschen Anreize. Es führt dazu, dass Kinder zu Hause bleiben, denen die Förderung in der Krippe gerade gut tun würde.
Die Familienministerin hat diese Bedenken aufgegriffen und einen Kompromissvorschlag gemacht. Das Betreuungsgeld soll es nur dann geben, wenn die Kinder regelmäßig zum Arzt gehen. Nein, sagt die CSU.
Wenn die Familienministerin einen Regelungsbedarf bei den Vorsorgeuntersuchungen sieht, muss sie dies in einem separaten Gesetzgebungsverfahren vorschlagen. Wir werden einer Kombination mit dem Betreuungsgeld nicht zustimmen.
Die Debatte über das Betreuungsgeld wird in der Union noch andauern, auch über das Wie. Bundeskanzlerin Merkel hält sich auffallend zurück im Streit um das Betreuungsgeld. Über ihren Generalsekretär lässt sie ausrichten, dass sich die CDU in ihrem Parteiprogramm längst darauf festgelegt habe. Die endgültige Entscheidung über das Betreuungsgeld ist nun vertagt, bis die Familienministerin einen Gesetzentwurf vorlegt.
Der Einsatz der UN-Beobachter in Syrien stößt auf Schwierigkeiten. Die Regierung versucht offenbar, ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die Beobachter sind unbewaffnet und deshalb auf den Schutz der Regierung angewiesen. Im Januar war eine Beobachtermission der Arabischen Liga gescheitert. Die Waffenruhe ist weiterhin brüchig. Vor allem in Homs beklagen Oppositionelle, sie würden noch immer von Regierungstruppen angegriffen.
Die ersten UN-Beobachter sind in Damaskus eingetroffen. Das Vorauskommando will mit der Regierung nun die Eckpunkte der Mission besprechen. Momentan sind wir erst zu fünft. Doch nach den Beschlüssen der Vereinten Nationen soll unser Vorausteam in den nächsten Tagen auf 30 Mann aufgestockt werden. 260 Militärbeobachter sollen in der letzten Phase den brüchigen Waffenstillstand zwischen der syrischen Regierung und den Aufständischen überwachen. Offenbar hat das Regime bereits versucht, die laut Annan-Friedensplan garantierte volle Bewegungsfreiheit der Beobachter zu beschneiden. Deren Operationen müssten mit der Regierung abgestimmt werden. Der UN-Generalsekretär zeigt sich besorgt. Dieser Prozess, der zur Beendigung der Gewalt führen soll, ist sehr zerbrechlich. Und er fordert die volle Unterstützung und Kooperation von allen Parteien, von den syrischen Behörden und den Oppositionskräften. Auch am dritten Tag in Folge haben, diesen unüberprüfbaren Internetvideos zufolge, die Regierungstruppen ihre Offensive auf die Rebellenhochburg Homs fortgesetzt. Nach Aussagen eines Aktivisten der Opposition habe seit dem Morgen der Beschuss keine Sekunde aufgehört. Auch in Hama und Idlib wurde offenbar gekämpft. Von Waffenruhe in Syrien kann keine Rede sein. Angesichts der fortdauernden Gewalt hat die Brigade Idlib der aufständischen Freien Syrischen Armee unterdessen die regulären Truppen aufgefordert, sich der Opposition anzuschließen.
Der afghanischen Armee ist es gelungen, eine Angriffsserie der radikal-islamischen Taliban zu beenden. Der afghanische Präsident Karzai sprach dennoch von einem Versagen der afghanischen Behörden sowie der NATO. Sie hätten nicht verhindert, dass die Terroristen nach Kabul eindrangen. Insgesamt 18 Stunden lang hatten sich die Sicherheitskräfte unter anderem in der afghanischen Hauptstadt schwere Gefechte mit den Aufständischen geliefert. Nach offiziellen Angaben wurden 47 Menschen getötet.
Der UN-Sicherheitsrat hat den gescheiterten Raketentest der Nordkoreaner scharf verurteilt. Die amtierende Ratspräsidentin, die amerikanische UN-Botschafterin Rice, forderte das Regime in Pyongyang auf, umgehend alle Atomwaffen und bestehende Nuklearprogramme nachweisbar aufzugeben. Gleichzeitig beauftragte der Rat das zuständige Sanktionskomitee, eine Liste möglicher weiterer Strafmaßnahmen gegen die nordkoreanische Führung zu erstellen. Der Erklärung hatten alle Ratsmitglieder, auch China und Russland, zugestimmt.
Die Ursache für das schwere Zugunglück in Hessen ist offenbar geklärt. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt geht davon aus, dass der Schienenbagger, mit dem ein Regionalexpress zusammengestoßen war, auf dem falschen Gleis stand. Warum der Baggerfahrer auf dieses Gleis fuhr, sei aber noch unklar. Bei dem Bahnunglück waren in der Nacht zum Freitag 3 Menschen ums Leben gekommen.
Bundespräsident Gauck ist zu seinem Antrittsbesuch in Brüssel eingetroffen. Auf seiner zweiten Auslandsreise als deutscher Staatsoberhaupt traf er sich zunächst mit NATO-Generalsekretär Fo Rasmussen. Dabei lobte Gauck die Einsätze des Militärbündnisses für Freiheit und Demokratie. Anschließend wurde er vom belgischen Ministerpräsidenten Di Rupo empfangen. Morgen steht unter anderem ein Gespräch mit EU-Kommissionspräsident Barroso auf dem Programm. Dann soll es auch um die Folgen der Finanzkrise gehen. Papst Benedikt XVI. Feiert heute seinen 85. Geburtstag. Am Morgen las er die Messe zusammen mit Bischöfen und Kardinälen aus Süddeutschland. Auch das bayerische Kabinett, angeführt von Ministerpräsident Seehofer, war nach Rom gereist. Ebenso wie Benedikts älterer Bruder Georg Ratzinger. Am Donnerstag wird das Oberhaupt der katholischen Kirche einen weiteren Jahrestag feiern können. Dann ist es 7 Jahre her, dass Josef Ratzinger zum Nachfolger von Johannes Paul II. Gewählt wurde.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 17. April.
Ein Zwischenhoch sorgt verbreitet für eine klare und kalte Nacht und morgen für einen freundlichen Tagesbeginn, bevor atlantische Tiefausläufer wieder Wolken heranlenken. Südlich der Donau fällt heute Nacht zunächst noch stellenweise etwas Regen oder Schnee, sonst klart es vielerorts auf, hier und da bildet sich Nebel. Der Tag beginnt verbreitet sonnig, dann bilden sich ein paar Quellwolken, die besonders im Nordosten sowie über dem Bergland auch kompakter sein können. Später ziehen dichtere Wolken in die Westhälfte und gegen Abend beginnt es im Nordwesten und Westen zu regnen. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden und Westen stellenweise frisch aus Süd bis West. Heute Nacht wird es frostig, nur an der See 3 bis 4 Grad über Null. Am Tag reichen die Temperaturen von 7 Grad an der Ostsee bis 13 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. In den nächsten Tagen erwartet uns wechselhaftes Wetter mit vielen Wolken, etwas Sonne, hier und da Regen oder Schauer. Örtlich sind auch Gewitter unterwegs. Dabei wird es langsam wieder wärmer.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Tom Buro mit den Tagesthemen. Er informiert sie ausführlich über den Breivik-Prozess und stellt die Frage, wie die Medien mit dem Fall umgehen. Außerdem begleiten wir einen chinesischen Künstler auf dessen Fotoreise durch die chinesische Provinz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.